Und letztendlich möchte ich einen kurzen Überblick über die FMRT in Österreich, wurde ja schon angesprochen, die Entwicklung in Österreich, das hat ja schon sehr früh begonnen, geben. Und wie Sie vielleicht wissen, ist 1991 überhaupt die allererste FMRT-Publikation weltweit erschienen an der Harvard University von Jack Bailey-Woh, der damals noch Kontrastmittel gebraucht hat, um überhaupt funktionelles MR machen zu können. 1992 wurde dann die erste österreichische Arbeitsgruppe gegründet an der Universitätsklinik für Neurologie. Und 1993 hatten wir dann auch schon eine erste Publikation. 2004 haben sich dann die österreichischen Arbeitsgruppen zusammengeschlossen, die eine medizinische Gesellschaft gegründet haben, also klinisch-diagnostisch orientiert sind. Und das betrifft also bis heute eine sehr erfreuliche Zusammenarbeit der Kliniker, die funktionelle Bildgebung im Sinne der klinischen Diagnostik und Weiterentwicklung der Technik für die klinische Anwendung betreiben. Und letztendlich freuen wir uns sehr, dass seit 2009 eine enge Zusammenarbeit, insbesondere mit Simon Robinson, vor allem der Arbeitsgruppe von Professor Tratnik ist, und wir hier den FMRT-Bereich auch methodisch fundiert weiterentwickeln können. Klinische Anwendung, aktueller Stand, Überblick. Das, was am meisten verwendet wird heutzutage, ist tatsächlich die Lokalisation im prächirurgischen Bereich. Welche Hirnareale sind essentiell gefährdet vor einer Operation? Sie wissen, dass im motorischen Cortex beispielsweise auch Sprachareale essentielle Bereiche haben, die nicht lädiert werden dürfen. Wenn das der Fall wäre, hätte der Patient ein dauerhaftes irreversibles Defizit für den Rest seines Lebens. Und in dem Sinne sind vor allen Dingen motorische Lokalisationen, dann eben Sprachlokalisationen oder auch Gedächtnislokalisationen sehr wichtig und haben sich inzwischen eigentlich international als Standardmethode gut etabliert. In den Expertenarbeitsgruppen ist es sogar so, dass die invasiveren Techniken, wie zum Beispiel der WADA-Test, also die Anästhesierung einer Hemisphäre vor einer Operation für die Lokalisationsdiagnostik von Funktion, ersetzt werden kann durch das FMRT und damit also wirklich sehr zuverlässige Ergebnisse erzielt werden können. Ferner in letzter Zeit zunehmend ist eben auch FMRT als Biomarker in der Diagnostik, eben auch für Prognostik und Therapieverlauf zunehmend in der Anwendung, insbesondere für die Fragestellung, wohin lateralisiert eine Funktion und natürlich auch, wie ist die neuroplastische Umorganisation im Hirn als Folge dieser Interventionen. Ich will Ihnen in der weiteren Folge ein paar kurze Beispiele bringen. Das ist ein Beispiel für eine prächirurgische Handlokalisation, Lokalisation des primären Motorkortex. Wenn Sie sich hier im Bereich des Pfeiles rechts diese Stelle anschauen, das ist eine Technik, die wir entwickelt haben, um speziell möglichst modellunabhängig prächirurgisch lokalisieren zu können. Risk-Map-Technik haben wir das genannt, weil sie das Risiko für ein funktionelles Defizit besonders exakt darstellt. Das heißt, wirklich nur die am ehesten, am höchst gefährdetsten Areale darstellt. Das sehen Sie jetzt zum Beispiel hier im Bereich des weißen Pfeiles. Handbewegungen durchgeführt und relativ fokal die Aktivierung in diesem Bereich, wenn man das bei diesem Patienten, der also postoperativ schon war und ein Tumorrezidiv eben hatte, und hier war die Frage, wo liegt eben das essentielle Motorikareal relativ zu dem Operationsgebiet, wie gefährlich ist es hier nochmal einzugehen, kann eine dauerhafte Armparese entstehen. Wenn man das vergleicht mit einer bilateralen Mund-Gesichtsbewegung, das war eine Kinnbewegung, dann sehen Sie sehr schön an dieser Stelle eine lateral Verschiebung entsprechend der erwartbaren Somatotopie und auch eine bilaterale Darstellung der Funktion. Also wenn man das mehrfach vergleicht, sieht man sehr schön, wie eben hoch aufgelöst Hand- und Kinn-Somatotopie prächirurgisch bei diesem Patienten dargestellt werden kann. Ein weiteres Beispiel ist die Neuroplastizität, die ich vorher eben schon erwähnt habe. Hier haben wir eine sehr schöne Arbeitsgruppenzusammenarbeit mit Professor Schmidhammer und Professor Milesi. Hier ist ein Beispiel gezeigt von einer vollständigen Durchtrennung eines Plexus brachialis. Ein Patient, der nach einem Unfall eben eine vollständige Abtrennung der Nervenverbindungen zum Arm erlitten hat. Und es gibt hier eine neue Operationstechnik, wo man den Zwerchfellnerven, der eigentlich für die Atemsteuerung zuständig ist, verknüpft mit dem Rest des Nervus musculocutaneus, der eben für die Ellbogenflexion zuständig ist. Und die Aufgabe des Hirns ist es nun, über den Zwerchfellnerven sowohl die Atmung als auch die Armbeugung zu steuern. Sie sehen hier, wir haben uns das neuroplastisch angeschaut, dass man im oberen Fall einen Kontrollpatienten hat, welcher nicht über den Nervus phrenicus den Arm bewegt. Die Operation erfolgt so, dass man an der Seite des Nervus phrenicus den Nervus musculocutaneus verbindet, sodass der Nervus phrenicus, also der Atemnerv, intakt bleibt. Sondern bei diesem Kontrollpatienten war es eben so, dass eine C7, eine Wurzel C7 Verbindung zu dem Nervus musculocutaneus erfolgt ist. Das heißt, man opfert da diese Nervenwurzel C7, um dem Patienten wieder eine Armbeugung zu ermöglichen. Was man hier sieht, ist eine Atmung bei dem Kontrollpatienten zunächst. Das heißt, das hier ist die Repräsentation des Zwerchfells der Atmung. Und hier sieht man die Bewegung des linken Armes in Blau und des rechten Armes in Rot. Und Sie sehen, dass hier die typischen Armareale aktiv sind bei diesem Kontrollpatienten, ohne irgendwelche Aktivitäten im Bereich der Atemareale. Anders ist es eben bei diesem Patienten mit Phrenicus-Verknüpfung. Hier sehen Sie wieder die Atmung des Patienten. Und der kranke Arm ist hier der rechte Arm in Rot. Und Sie sehen hier, dass die Aktivierung des rechten Armes letztendlich auch in den Phrenicus-Arealen, also im Zwerchfellarealen, zu einer Aktivierung führt. Das heißt tatsächlich, dass das Hirn über die Atemareale lernt, den Arm zu bewegen. Wenn der Patient allerdings atmet, ist es nach wie vor so, dass seine typischen Atemareale eben auch die Atmung steuern. Das heißt, man sieht hier eigentlich relativ eindrucksvoll an diesem Beispiel, was das FMRT im neuroplastischen Bereich für Aussagen erreichen kann, dass eben zum Beispiel ein monofunktionelles Areal, wie das Zwerchfellareal das eigentlich ist, dann plötzlich in ein bifunktionelles Areal umgewandelt wird und sowohl Atmung als auch eben Ellbogenflexion unabhängig voneinander steuern lernt. Dann haben wir hier eine gemeinsame Arbeit zusammen mit Simon Robinson, Professor Tratnik, publiziert, wo es um die prächirurgische Lokalisation ging von Motorik und eben speziell die Fragestellung, welchen Benefit das Ultrahochfeld-MR in der prächirurgischen Diagnostik bieten kann. Und Sie sehen hier einen denselben Patienten, der verglichen wurde mit 3-Tesla-Diagnostik und 7-Tesla-Diagnostik bei Handbewegungen. Und wir haben eben ein deutlich höheres Signal bekommen, hier unten dargestellt bei 7-Tesla-Untersuchungen im Vergleich zu 3-Tesla, sodass die Sensitivität dieser neuen Ultrahochfeldtechniken auch für die Kliniker doch eine große Bedeutung spielen wird. Damit bin ich eigentlich schon am Ende und will noch ein bisschen Werbung machen, falls sich jemand speziell für funktionelles MR interessiert und auch mal einen Kurs besuchen möchte. Die Gesellschaft bietet also regelmäßige Curricula und Symposien an. Und Sie können sich gerne zu unserer Jubiläumstagung, die 10 Jahre ÖGFMAT beinhaltet und in Graz 2014 stattfinden wird, gerne anmelden. Würden wir uns sehr freuen. Die Webpage ist hier angegeben. Herzlichen Dank.